Vaters und des Heiligen Geistes. Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Amen. Wir beten im Wechsel Psalm 1. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht, was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Beten. Herr, wir hören so viele Worte. Welches ist dein Wort? Wir begegnen so vielen Meinungen. Wie sollen wir uns zurechtfinden? Wir sind umgeben von vielen Menschen. An welche sollen wir uns halten? Du gibst uns diesen Tag, damit wir zur Ruhe und Besinnung kommen. Lass uns doch heute dein Wort hören. Zeig uns den Weg, den wir gehen sollen, und bring uns mit dem Herrn und Heiland zusammen, den wir nötig haben und den wir brauchen. Amen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm, alle Welt. Herr, erhöre uns. Amen. Herr, du bist unsere Zuflucht. Wir hören den Chor.
Thank you.
In Matthäus im 9. Kapitel lesen wir: Und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind die Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Amen. Nun bitten wir den Heiligen Geist. Wir singen vom Lied 99 die Verse 1 bis 4. In Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Stiftskirche und liebe Hörer draußen am Radio, im Auto, in der Wohnung oder gar im Krankenzimmer. Heute schlagen wir den Propheten Jeremia auf. Aus dem langen Text im 23. Kapitel unterstreichen wir nur den Satz, der im 29. Vers aufgeschrieben ist. So spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Ein plastisches Bild, ein Hammer. Ein deutlicher Vergleich, ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Also, an einen Hammer sollen wir denken. Nun könnten wir uns über den Hammer informieren. Jedes Werkbuch gibt erschöpfende Antwort. Es handelt sich um das gebräuchlichste Schlagwerkzeug, das von Menschen benutzt wird. Der Hammerstiel besteht aus Plastik oder Holz und der Hammerkopf aus Metall oder Gummi. Hammerkunde ist interessant. Nun könnten wir auch über den Hammer diskutieren. Die Meinungen gehen weit auseinander. Die einen siedeln den Schläger erst bei den Kelten und Germanen an, die dieses Werkzeug verehrten und sogar einen Hammergott Donar anbeteten. Und die anderen sehen ihn schon in Händen viel früherer Generationen, die kräftig damit um sich schlugen. Die Hammerdiskussion ist nie langweilig. Man könnte sogar den Hammer symbolisieren. Karl Marx hat das getan. Als Zeichen des Bündnisses zwischen Arbeitern und Bauern setzte er den Hammer in die Sichel. Dieses Symbol ist das Staatswappen der Sowjetunion geworden. Hammersymbolik ist bedenkenswert. Und man könnte sogar den Hammer kollektionieren, sammeln. Die Zeitung berichtete von einem, der nicht Schmetterlinge und nicht Briefmarken, sondern der Hämmer gesammelt hat. Vom großen Vorschlaghammer bis zum feinen Geologenhämmerchen war bei ihm alles zu bestaunen. Eine Hammersammlung ist sehenswert. Aber, liebe Freunde, wer dies alles praktiziert, der hat noch lange nicht realisiert, was ein Hammer ist. Erst wenn ich es mit ihm zu tun bekomme, spüre ich seine Wirkung. Erst wenn ich darunter komme, ahne ich seine Wucht. Erst wenn ich voll davon getroffen werde, weiß ich, was ein Hammer ist. Liebe Freunde, der Prophet sagt, das Wort Gottes sei wie ein Hammer. Nun könnten wir uns auch über das Wort Gottes informieren. Es handelt sich um ein Stück Weltliteratur, das ein altes und neues Testament hat. Psalmen und Propheten stehen neben Evangelisten und neben Briefen. Bibelkunde ist interessant. Nun könnten wir auch über das Wort Gottes diskutieren. Der Streit um die Bibel ist heiß. Die einen, die anerkennen uralte Papyrusrollen und für die anderen ist das nur irgendwelche späte Gemeindetradition. Eine Bibeldiskussion ist nie langweilig. Wir könnten sogar das Wort Gottes symbolisieren. Einige Theologen haben das getan und gesagt, dass manche Kapitel nur Symbole für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch seien. Die Bibelsymbolik ist bedenkenswert. Schließlich könnten wir die Bibel, das Wort Gottes sogar kollektionieren, sammeln. Im Bibelmuseum ist alles zu sehen, vom mächtigen Gutenberg-Folianten bis zum feinsten und kleinsten Westentaschentestament. Eine Bibelsammlung ist sehenswert. Aber wer dies alles praktiziert, der hat doch noch lange nicht realisiert, was das Wort Gottes ist. Erst wenn ich mit ihm in Berührung komme, spüre ich seine Wirkung. Erst wenn ich darunter komme, ahne ich seine Wucht. Erst wenn ich davon voll getroffen werde, weiß ich, was das Wort Gottes ist. Es ist kein Haltegurt, das uns vor Verletzungen bewahrt. Es ist keine Watte, das unsere Wehwehchen etwas abreibt. Es ist nicht irgendetwas, erst recht kein Schlummerkissen, in dem wir einfach weiter träumen könnten. Das Wort Gottes ist der Hammer. Ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. An Paulus möchte ich dieses Wort illustrieren. Lange hat er sich über dieses Wort informiert. Sein Theologiestudium bei Gamaliel war ausführlich. Immer wieder hat er über dieses Wort diskutiert. Rede und Gegenrede gehörte zur Ausbildung. Vielleicht hat er sogar dieses Wort symbolisiert, ich weiß es nicht. Aber er hat nie realisiert, was dieses Wort ist. Für ihn waren Jesu Worte als Erfüllung alttestamentlicher Prophetie glatte Utopie und Gotteslästerung. Erst als er von diesem Wort getroffen wurde, erst als er unter dieses Wort kam, da wusste er, dass dieses Wort wie ein Hammer ist. Und das kam so. Zum Ersten. Er bekam den Hammer auf den Kopf. Das passierte auf der Lenzstraße und dort galoppierte Saulus, Abwehrspezialist in Diensten der Kirche. Seine Razzia gegen die Christensekte sollte über Jerusalem hinaus bis nach Damaskus ausgedehnt werden. Er war von der Richtigkeit seiner Maßnahme so überzeugt wie der gottesfürchtige Calvin, der in Genf den Serve verbrennen ließ. Er hatte stolz den Kopf in den Nacken geworfen und auf einmal war er selbst vom Pferd geworfen. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Dieses Wort traf ihn wie ein Hammer. Er taumelte, verlor jede Besinnung, stürzte vom hohen Ross und blieb im Staube liegen. Nicht nur seine freche Stirn war getroffen, nicht nur sein Großmaul war gestopft, auch sein felsenfestes Herz war gespalten. Das Wort hatte durchschlagende Wirkung. Knapp außerhalb Ortsedders lag ein Wrack, ein Trümmerhaufen, ein Totalschaden des alten Menschen. Und seither hat die Wirkung dieses Wortes nicht nachgelassen. Es holt uns heute von jedem hohen Ross. Der eine sitzt auf seiner Vernunft, die Maß und Richtschnur für ihn ist. Der andere trabt in seiner Frömmigkeit daher, die längst verblichen und verschlissen ist. Und der dritte sitzt im Sattel der Rechtschaffenheit, die recht tut und niemand wehtut. Und der vierte, der reitet die alte Tour, dass Religion Opium für das Volk sei. Alle sind wir stolze Reiter, die gerne den Kopf hochtragen. Und deshalb trifft uns Gottes Wort auf den Kopf. Du bist mir ein Gräuel mit deinem Stolz. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Du hast deinen Gott einen lieben Mann sein lassen. Du hast meine Gebote nicht beachtet. Du bist schuldig. Wer Gottes Wort wirklich hört, der taumelt. Wer Gottes Wort wirklich hört, der verliert jede Orientierung. Wer Gottes Wort wirklich hört, der gehört zum alten Eisen. Das festeste und härteste Material hält ihm nicht stand. Verspüren wir nichts mehr von der Gewalt dieses Wortes, dann müssen wir uns fragen lassen, ob wir es jemals schon richtig vernommen haben. Ein Gott, der uns weiter träumen lässt, ist nicht der lebendige Gott. Paulus rief, ich elender Mensch. Luther schrie, ich zerschlagene Kreatur. Vielen kommt es über die Lippen, ich bin am Boden. Und wenn wir anfangen, nicht nur unsere Lieblingsverse zu lesen, sondern das ganze Wort, dann verstehen wir Sören Kierkegaard, den dänischen Religionsphilosophen, der gesagt hat, Menschen von solchem Kaliber, die dies aushalten, die werden heute nicht mehr geboren. Dann spüren wir den Hammer des Wortes. Dann sind wir am Boden, aber nicht am Ende. Liebe Freunde, Gott will keinen drunten lassen. Deshalb schickte er doch seinen Sohn auf diese Erde. Und deshalb ging der von Bethlehem bis nach Jerusalem. Überall schaute er nach den geschlagenen und zusammengeschlagenen Existenzen. Kommet her zu mir alle. Kommet her zu mir. Ich will euch nicht neu motivieren. Ich will euch nicht neu orientieren. Ich will euch neu machen. Und er kann es. Er allein kann es. Er hat es bewiesen. Im hohepriesterlichen Palast wurde er zusammengeschlagen. Am Kreuz wurde er mit dem Hammer festgeschlagen und dann fiel sein Kopf vorne über. Der Sohn Gottes starb. Aber am dritten Tag stand er wieder da, mit erhobenen Händen, gleichsam als leuchtender Beweis dafür, dass er neu machen kann. Es muss keiner fertig sein. Es muss keiner geschlagen sein. Es muss keiner heute Morgen am Boden sein. Es muss keiner am Ende sein. Aus total geschlagenen Menschen kann dieser Herr total gesegnete neue Menschen machen. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das Fühlen, das Denken, der Kopf und das Herz. So wie bei Paulus. Wie Schuppen fiel es von seinen Augen und er sah die neue Wirklichkeit,
dass aus geschlagenen und zusammengeschlagenen Menschen brandneue Leute werden. Aber dazu gehört das Zweite. Er bekam den Hammer in die Hand. Und das war im Hause des Judas. Und dorthin hatte man Paulus nach seinem Niederschlag gebracht. Nach 3 Tagen klingelte die Haustür und ein Bote Gottes namens Ananias meldete sich zur Stelle. Paulus, Gott hat dich Dienst verpflichtet. Du bist sein auserwähltes Rüstzeug. Du sollst in Kleinasien und Europa Gemeinden bauen. Und wieder wankte dieser Mann. Ist das die Möglichkeit? Wir wissen nicht, was in ihm vorging. Aber aufgrund anderer Berufungen, anderer Gottesmänner, können wir es ahnen. Herr, konterte Paulus, ich bin geografisch nicht im Bilde. Wohin soll ich gehen? Und Gott sagt, du hast mein Wort. Und Paulus kam wieder. Herr, ich bin psychologisch unterbelichtet. Ich weiß gar nicht, wie man die Leute anpackt. Und Gott sagt, du hast mein Wort. Und dann kam er noch einmal. Herr, ich bin theologisch nicht auf dem neuesten Stand. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und Gott sagt, du hast mein Wort. Das ist der Hammer. Etwas anderes ist gar nicht nötig. Bis heute setzt dieser Herr seine Leute nicht in die gute Stube, sondern stellt sie auf den Bau. Und das einzige Werkzeug, mit dem er sie ausrüstet, ist das Wort. Aber vielleicht haben wir die gleichen Rückfragen. Wohin sollen wir gehen? Wir wissen überhaupt nicht, wohin wir ausmarschieren sollen. Was sollen wir sagen? Wir waren weder auf dem Missionsseminar in Liebenzell noch auf der Predigerschule in Unterweisach. Herr, was sollen wir überhaupt tun? Wir haben doch 2 linke Hände. Und Gott sagt, ihr habt mein Wort. Es gibt gar keinen, dem ich dieses Werkzeug nicht anvertraue. Dieses Werkzeug ist auch für Linkshänder. Mit dem haut und nagelt und zimmert. Menschen müssen eingefügt werden in Gottes Bau, damit sie nicht aus allen Fugen geraten. Sicher, der letzte Schlag wird von dem Herrn selbst ausgeführt, wenn er wiederkommt, um das Dach auf seinen Bau zu setzen. Aber bis dahin haben wir alle Hände voll zu tun, um Nägel mit Köpfen zu machen. Und wir werden spüren, welche Wucht hinter diesem Worte liegt. Das ist der Presslufthammer, der die Felsen der Schuld aufspringt. Das ist der Maschinenhammer, der die Brocken der Schuld einfach wegnimmt. Das ist der Vorschlaghammer, der die Stolpersteine des Bösen zermalmt. Etwas anderes ist gar nicht nötig. Jean Hermeling, der Missionstheologe, sagte, wir haben in der Tat nur das Wort vom Kreuz. Das aber ist nicht nichts, sondern das ist alles. Nur eines dürfen wir dabei nicht vergessen. Kraftprotze werden wir dabei nicht. Muskelmänner stehen nicht auf Gottes Bau. Schauen wir noch einmal auf diesen Völkerapostel und dann erkennen wir das Dritte. Er bekam den Hammer in das Kreuz. Dieser Apostel stand mitten im Dienst und dann bekam er es ins Kreuz. Ich meine nicht die 8 Folterungen, die er zu durchleiten hatte. Ich meine nicht die Schläge, die er einstecken musste. Nein, ich meine den Pfahl, den Dorn, den unbekannten Schmerz, den Gott ihm ins Fleisch getrieben hat. Eine Krankheit, eine schwere Krankheit quälte ihn Tag und Nacht. Eine schwere Last lag auf seinem Kreuz. Er konnte kaum mehr liegen, er konnte nicht mehr gehen. Er rief, er ging auf die Knie, Herr, Herr, so kann ich nicht weitermachen. Ich bin fertig, ich bin am Boden, ich bin am Ende. Mach mich heil, mach mich gesund. Und Gott hat ihn nicht heil gemacht, Gott hat ihn nicht gesund gemacht. Nichts war's mit Kraft und Gesundheit und Selbstbewusstsein. Paulus litt an Schwachheit und damit ist er keine Ausnahme geblieben. Luther war krank und Fliedner war krank. Und Ludwig Hofacker war krank. Liebe Freunde, ich unterstreiche es wieder. Schwachheit ist die Berufskrankheit in Jesu Dienst. Und wenn heute viel von Heilung geredet wird, und wenn heute viel von Heilungswundern gesprochen wird, und wenn heute viel von Heilern erwartet wird. Es bleibt dabei, Schwachheit ist die Berufskrankheit in Jesu Dienst. Und deshalb wundern wir uns nicht, wenn uns der Dienst Jesu auch schwerfällt. Deshalb wundern wir uns nicht, wenn wir etwa bei einer Besuchsaktion für eine Evangelisation nicht mit einem Halleluja durch die Straßen rennen. Deshalb wundern wir uns nicht, wenn wir auch mit Kreuzschmerzen zu tun haben. Er legt eine Last auf, aber er hilft uns auch. Jedem heute Morgen will er es persönlich sagen: Lass dir an meiner Gnade genügen. Dieses Wort ist genug für dein Leben und für dein Sterben. Dieses Wort rüstet die Schwachen mit Kraft aus und macht sie zu Arbeitern auf seinem Bau. Dieses Wort Gottes ist der Hammer. Mehr als dieses Wort brauchen wir nicht. Amen. Vom Lied 438 singen wir die Verse 2, 4 und 5. Dein Wort ist Herr, ein Flammenschwert.
Dafür danken wir dir, dass du uns nicht angeschwiegen hast. In unsere so geschwätzige und laute Welt hinein hast du dein Wort gegeben. Wir loben dich über deinem Reden. Nun bitten wir dich für alle, die du mit deinem Wort getroffen hast. Richte diejenigen auf, die am Boden sind. Schenke ihnen die Vergebung aller Schuld. Ermögliche jedem eine Umkehr und einen Neuanfang. Ohne dich gehen wir in die falsche Richtung. Wir bitten dich für alle, die du mit deinem Wort ausgerüstet hast. Viele sind müde geworden und legen resigniert die Hände in den Schoß. Gib ihnen neue Zuversicht, dass dein Wort Hindernisse überwindet und Neues schafft. Segne dazu Väter und Mütter, Mitarbeiter und Verantwortliche, Lehrer und Prediger, Missionare und Evangelisten, lass den Bau deines Reiches wachsen. Und wir bitten dich für alle, die an ihrem Pfahl im Fleisch leiden. Es sind die Angeschlagenen unter uns, die Verwundeten, die Kranken und die Schwachen. Zeige ihnen, dass du deine Hand nicht abgezogen hast. Öffne uns allen die Augen, dass wir wieder deine Kraft in aller Schwachheit entdecken. Du lässt keinen fallen, der sich zu dir hält. In Jesu Namen bitten wir unseren Herrn und Heiland, dem wir uns anbefehlen und der uns regiere von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser und die Herr. Herr, dein Wort die edle Gabe. Vom Lied 436 singen wir den ersten und zweiten Vers. Den Chor zum Schluss dieses Gottesdienstes. Lassen Sie sich segnen und senden. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.